politische Literatur zur aktuellen Diskussion.
Literatur! 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 Literatur!
Pollux, immer am zweiten Mittwoch im Monat, z'Abend am 8. Die Wiederholung am übernächsten Samstag.
Mann, bin ich belesen, ey!
Pollux, aufsässig, tiefschürfend, aufwühlen.
Wohnen ist heutzutage in Zürich keine Selbstverständlichkeit mehr. Und schon gar nicht ein selbstverständliches Recht. Wohnen heute in Zürich wird immer mehr zu einem Privileg für wenige. Zu einem Luxus, der fast nicht mehr zahlbar ist. Wohnen ist, wenn die Entwicklung so weitergeht, bald mal etwas, was es in Zürich nicht mehr gibt. Denn das Wohnen ist heute fast ausschließlich bestimmt vom wirtschaftlichen Kalkül, von Investition, Spekulation und Profitmaximierung. Dazu ein paar Zahlen. Letztes Jahr sind weniger als 600 Wohnungen neu gebaut worden. Noch nie so wenig wie 1936 und das bei einer Bevölkerung, die in dieser Zeit ums X-fache gewachsen ist. Letztes Jahr hat es auf 10'000 Wohnungen gerade 3 offiziell gemeldete Leerwohnungen gegeben. Bei der städtischen Ligi ist eine Nachfrage von 4'000 Anmeldungen ein Angebot von 40 Wohnungen gegenübergestanden. Die Mietzinsen andererseits sind in den letzten paar Jahren um 50-80% gestiegen. Sogar wenn neu gebaut wird, ist es meistens mehr zum Schaden als zum Nutzen von Mieter und Mieterinnen. Vor dem Bauen kommt ja meistens das Abreissen. Statt billige und geräumige Wohnungen werden meistens teure 1- und 2-Zimmer Edelappartements angeklotzt. Und dort, wo nicht abgerissen wird, wird total saniert und luxusrenoviert oder Wohnungen werden klammheimlich und vielfach illegal zu Büros umfunktioniert. WAP und WEG haben unter dem Druck von Spekulation, Grossfinanz und einem stetig expandierenden Dienstleistungssektor schon lange ihre allerletzten Zähnchen verloren. Wenn es so weitergeht, gehört die Stadt irgendwann einmal exklusiv den Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Technoparks, S-Bahnen, Shoppingcenters, Büro-Grossanlagen, Vergnügungs- und Kulturzentren und daneben noch ein paar wenige ausgewählte, zahlungskräftige Singles und Doubles, die hyperdynamisch, kreativ, flexibel arbeiten und luxussublimiert wohnen, höhere Steuern zahlen und New Age psychopazifiziert leben. Wer nicht so in das Bild hineinpasst, sind all die, die heute schon praktisch keine Chance mehr haben auf dem Wohnungsmarkt. Alte, Flüchtlinge, Ausländer und Ausländerinnen, alleinerziehende Mütter und Frauen mit schlecht zahlten Jobs, behinderte Leute aus der Drogenszene, Leute in einer Ausbildung, WGs und immer mehr auch Leute mit Kind. Die Obdachlosigkeit ist unter diesen Vorzeichen schon lange kein exotisches Phänomen mehr. Mit leichtem Schudern hat die Stadt feststellen, dass die Zahl der Obdachlosen in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Überdurchschnittlich gewachsen ist die Zahl der obdachlosen Frauen, vor allem alleinerziehenden Mütter. Das wird zwar statistisch aufs letzte Komma genau erfasst, die Antwort auf das Problem ist aber, die Obdachlosenproblematik kann keineswegs nur durch die Vermittlung von Wohnraum angegangen werden. Es bedarf vielmehr einer fundierten Beratung, die die Selbsthilfemöglichkeiten stärkt. Mit anderen Worten, sollt selber schauen, wie es mit dem Problem fertig wird. Das Reden über die Wohnungsnot in der Stadt ist in. Was sich heutzutage journalistisch profilieren will, wetzt seine Federn am Spekulantentum und schildert ergreifend das Schicksal von wohnungssuchenden Mieter und Mieterinnen. Grundsätzliche Änderungen aber, die zum Beispiel den Boden der Spekulation entziehen, Mietzins, Stopp und dergleichen, sind politisch nicht opportun. Wo es sich bewegt, ist wieder einmal auf der Strasse. Wohnen ist im weitesten Sinn auch das Thema vom heutigen Pollux. So Das Problem von dieser Sendung war, dass es sehr wenig neue Literatur zu dem Thema gibt. Wir haben darum eine Liste zusammengestellt, die zeitlich wie auch thematisch sehr breit gefasst ist. Gerade zum Anfang gehen wir zurück in die Geschichte. Wenn man Bernoulli sagt, denkt man zuerst einmal an die Bernoulli-Häuser, unten an den Limmat. Dirén stellt uns seine städtebaulichen Utopien vor. Mit dem Buch «Die organische Erneuerung unserer Städte», erschienen 1942, zeigt sie Bernoulli seine städtebaulichen Utopien auf. Claudia dann macht den Sprung zu den Hochkonjunkturbauten aus den späten 60er und frühen 70er Jahren. Gönnerswil ist ihr Thema. Und mit der Brigitte sind wir dann in den 80er Jahren. Kerstin Dörrhöfer und Ulla Terlinden verbaute Räume, Auswirkungen von Architektur und Stadtplanung auf das Leben von Frauen, zeigt Kritik auf an der bestehenden Wohnsituation aus der Sicht eben von Frauen und drin integriert Ansätze zu einer Utopie, wie es auch anders sein könnte. Der Rolli dann stellt ein Buch vor, wo das Pensionskassengeschäft durchleuchtet und also einen von diesen Gründen erklärt, wieso das Bauen heute so teuer ist. Daniela Glor und Rudolf Rechsteiner, das 200-Millionen-Geschäft, ist das Buch, das er zum Schluss uns vorstellt. Das war «Kill City» von James Williamson und jetzt Dirén mit dem ersten Beitrag.
Zuerst einmal, wieso ein Buch, das bald 50 Jahre alt ist? Im Hans Bernoulli seine Bücher «Die organische Erneuerung unserer Städte» von 1942 und auch «Die Stadt und ihr Boden» von 1946 mögen zwar über 40 Jahre alt sein, gelten aber als Klassiker zum Thema Städtebau und Städteplanung. Und wir meinten, dass sie sowohl vom Thema her wie auch von den Lösungsvorschlägen her aktueller denn je sind. Der Hans Bernoulli war nicht nur ein erfolgreicher Architekt gewesen, wie erwähnt von den Bernoulli-Häusern zum Beispiel, sondern auch Fachmann für Städtebau und Planer mit einem geschärften Bewusstsein für strukturelle Zusammenhänge. Von 1927 bis 1939 war er Professor für Städtebau an der ETH und ist dann aber wegen seiner freiwirtschaftlichen Ideen, von dem Standpunkt aus er nicht nur den Städtebau, sondern auch die Wirtschaftspolitik von seiner Zeit kritisiert hat. Die Entlassung war eine politische Entlassung, wir denken, als Klima von der geistigen Landesverteidigung. Dafür hat er nachher Zeit gehabt, eben um seine wichtigsten Ideen niederschreiben und hat die zwei Bücher in den 40er Jahren herausgegeben. Der Hans Bernoulli hat sein Buch «Die organische Erneuerung unserer Städte» genannt.
Ein Vorschlag unterbreitet den städtischen Parlamenten und Behörden, den Fachkollegen, den Soziologen und Nationalökonomen sowie auch den Hausbesitzern und den Bewohnern jener städtischen Wohnquartiere, die, obwohl sie dem Hauptteil der Bevölkerung dienen, dem Verfall preisgegeben sind.
Also sein Buch geht vor allem mit der Frage nach, was machen mit den alten Häusern, alten Stadtteilen oder Quartieren, die erneuerungsbedürftig sind. In seiner Theorie geht er davon aus, dass vor Mitte letzten Jahrhundert, also vor 1850, die Häuser einfach geplant und gebaut worden sind und Generationen gedient haben. Mit der Zeit aber ist der Ausbau immer raffinierter geworden, zum Beispiel Leitungen für Wasser, Strom, Telefon und so weiter sind eingebaut worden und haben ein Haus vom Ausbau her anfällig gemacht für den Verschleiß. Er gibt den Häusern von den letzten 100 Jahren eine Lebensdauer von etwa 80 bis 100 Jahren. Nur steht ja jetzt ein Haus nicht allein, sondern ist Teil von einer Strassenzeile, von einem Block und von einem Quartier. Und jetzt fangen seiner Meinung an Probleme an. Das einzelne Haus hat einen Eigentümer, ein Quartier aber besteht aus der Summe von so und so vielen einzelnen Häusern und so vielen Eigentümern. Die Bebauung eines Quartiers hat sich nach dem Bodenbesitz gerichtet und so wie diese Parzellen liegen und verteilt sind. Besitzer von diesen Häusern und von diesen Bodenparzellen bilden aber keine Interessengemeinschaft. Und so, statt sich untereinander abzusprechen, also wie man baut, zum Beispiel, dass alle Wohnungen genug Luft haben, genug Licht, dass es genug Grünfläche hat, steht jeder im Wettbewerb mit dem anderen. Unsere Quartiere und Stadtteile sind in diesem Konkurrenzkampf erbaut worden und drücken den auch aus. Er nennt die Stadtteile Spekulationsviertel, die ohne eine gemeinsame Planung und ohne eine einheitliche Ausrichtung gebaut worden sind und sich nur nach den Interessen des Bodenbesitzers gerichtet haben. Zum Beispiel auch die Strassen, sind das ganze Strassennetz ist so entstanden. Ein anderer Faktor ist auch, dass mit dem Anstieg der Bodenpreise viele von diesen Gebäuden wertlos geworden sind und nur noch den Boden wert hat. Also dass zum Beispiel Gebäude in der Lage nicht mehr entsprechen. Was bis jetzt saniert worden ist, also das ist immer der Stand in den 30er Jahren, sind Strassen und Gebäude, wo im Interesse von einer Geschäftswelt gelegen ist. Also man hat nur dort neue Strassen gemacht, wo man wollte ein Quartier besonders attraktiv machen oder man hat neue Verkehrsstrassen erstellt. Aber auf das Wohnen selber hat man eigentlich nie grosse Rücksicht genommen. Er sagt, dass der Städtebau von heute andere Ansprüche und andere Probleme hat als der vor 50 oder vor 60 oder vor 100 Jahren. Der Städtebau soll doch menschen- und umweltgerecht sein. Also wie müssen wir vorgehen, um eine natürliche Regeneration von unseren Städten zu ermöglichen? Das Grundsätzliche ist seiner Ansicht nach das Problem, dass ein Bauwerk eben vergänglich ist, dass es eine gewisse Lebensdauer hat und dass der Boden aber unzerstörbar ist. Beide Objekte, wenn man so sagen kann, aber das Bauwerk sowohl wie der Bauplatz befindet sich in einer Hand und beide unterstehen im Recht vom Eigentümer. Der Boden wird als wahr gehandelt, wie wenn er reproduzierbar wäre. Der Bernoulli sagt, dass es offensichtlich ein Unsinn ist, den Boden gleich zu behandeln wie den Bau mit einer beschränkten Lebenszeit. Das Recht vom Hauseigentümer an den Parzellen müsse mit dem Haus auch untergehen. Also wenn ein Haus soll abgerissen werden, muss eigentlich der Hauseigentümer sein Recht auf den Boden auch abgeben. Ihm als Verfechter von der Freiwirtschaft noch müsste die Stadt die alleinige Besitzerin vom städtischen Boden sein. Ihre Aufgabe soll sein, das ganze Stadtgebiet in ihren Besitz zu bringen.
Damit tritt ein Landeigentümer auf, der Kraft seines Eigentumsrechts über sein Land frei verfügen kann. Wie wir uns überlegt haben, kann vernünftigerweise der Eigentümer, dem so hohe Rechte zustehen, nur das Gemeinwesen sein. In unserem Fall nur die Stadt. Sie kann den Boden selbst nutzen als Bauplatz für öffentliche Gebäude, als Grünfläche, als Sportplatz, Spielplatz von öffentlichem Interesse. Oder sie kann ihn Privaten überlassen, auf längere oder kürzere Zeit, gegen Entgelt oder unentgeltlich, zu beliebigem Zweck oder zu genau von ihr umschriebener Bestimmung und Nutzung. Der Privatmann nun keine Parzelle kaufen? Der Privatmann wird nun keine Parzelle kaufen, er wird sich auf Lebenszeit seines Baus ein Baurecht erteilen lassen, an einer Parzelle, die ihm dient. Wenn dann sein Bau alt geworden ist und abbruchwürdig, wird er die Parzelle mit dem eben noch brauchbaren Bau, da die Zeit abgelaufen ist, in die Hände der Stadtverwaltung zurückgeben, worauf die Stadt über diesen ihren Boden wieder verfügen wird.
Die Stadt ist also Besitzerin vom Grund und Boden. Bauinteressenten können jetzt den Boden im Baurecht auf 60, 80 oder auch 100 Jahre zum Beispiel erwerben. Sie zahlen in der Stadt eine jährliche Abgabe, den Baurechtszins. Der berechnet sich aus der Grundrente, also zum Beispiel wie attraktiv der Boden ist, dort wo sie bauen wollen. Der Baurechtszins kann zum Beispiel auch für Wohnungsbauten oder Industriebauten anders bemessen sein. Er schlägt vor, dass bei Wohnungsbauten der Baurechtszins also die ganze Periode entlang, eben zum Beispiel die ganze 80 Jahre lang, stabil ist. Aber für Industriebauten kann prozentual anwachsen jedes Jahr. Weil nun die Stadt die alleinige Eigentümerin ist, wird es möglich sein, für ein ganzes Quartier den gleichen Vertrag abzuschliessen. Zeitdauer, was darauf gebaut werden soll und allgemeine Richtlinien. Also Bedingungen, wie und was dort gebaut werden soll, ist am Vertrag gebunden. Die Stadt kann jetzt so planen, dass zu jeder Zeit ein einziges Quartier und nicht mehr in Erneuerung begriffen ist. Also es wird nur an einem Ort in der ganzen Stadt gebaut, aber dafür dort im Quartier. Sie kann einen Turnus von der Bautätigkeit erstellen, wobei ein Quartier innerhalb zwei Jahren überbaut werden soll. Der Vorteil von dem System ist es, dass der Turnus und Plan für alle Leute im Voraus bekannt sind und sich so kann, dass sich so alle können darauf einstellen können. Das System zeigt ebenfalls eine grosse Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit an Bedürfnisse der Zeit. Wenn er sagt, die Stadt soll den Grund und Boden kaufen, sieht er da in drei Phasen. In der ersten Phase, was bereits Eigentum der Stadt ist, darf nie mehr verkauft werden. In einer zweiten Phase soll auf allen Gebäuden ein Vorkaufsrecht bestehen. In einer dritten Phase soll die Stadt alle übrigen Liegenschaften kaufen, und zwar innerhalb 30 Jahren, wobei gegen Entschädigung enteignet wird. Die Schulden kann die Stadt so zurückzahlen, weil ja jedes Jahr Baurechtszinsen reinkommen und mit diesen Zinsen kann sie die Verzinsung der Schuld zahlen. Dabei wird Grund und Boden auch ohne Spekulation im Wert zu, und das ist die Reserve für die Stadt. Im letzten Kapitel wird über die Verwaltung vom Grund und Boden geschrieben. Dabei werden die zukünftigen Aufgaben der Stadt aufgezählt. Der Bernoulli meint noch, dass die Bauverwaltung der Stadt jetzt so eine interessante und reiche Aufgabe ist, dass sie unter den besten Architekten und Planern von jeder Zeit wird können auswählen. Im Buchhaus sind viele Beispiele aus London, Gartenstadt oder auch Wien aufgezählt. Also, ich sage noch mal, wie das Buch heisst. Das heisst «Die organische Erneuerung unserer Städte» und ist in Basel 1942 beim Webverlag herausgekommen.
Die exemplarische Untersuchung «Gönnerswil – Wohnungsbau im Kapitalismus» ist 1972 von einem Autorenkollektiv an der ETH Zürich herausgegeben worden und gilt als moderner Klassiker zum Thema Wohnungsbau. Mit Gönnerswil ist auf der konkreten Ebene die gönnersche Mammutsiedlung mit dem heimeligen Namen Sonnenbühl und der tristen 60er-Jahre-Architektur des Volkerswil gemeint. Als Gönnerswil ist Volkerswil aber auch ein Modellfall für, wie es im Titel heisst, Wohnungsbau im Kapitalismus, wo in vielem auch heute noch gilt. Der Untertitel von dieser Studie heisst entsprechend «Eine Untersuchung über die Bedingungen und Auswirkungen des privatwirtschaftlichen Wohnungsbaus am Beispiel der Vorstadtsiedlung Sonnenbühl in Volkerswil bei Zürich und der Generalunternehmung E-Gönner AG». Die Siedlung Sonnenbühl besteht aus mehr als 1000, genau 1114 Wohnungen, die die Gönner AG in den späten 60er Jahren in der Technik des Elementwohnungsbau angeklopft hat. In den Jahren 69 bis 71 hat die Gönner AG pro Jahr rund 1200 Wohnungen, also natürlich nicht nur zu Volkerswil, produziert. Nach den Berechnungen der Autoren hat sie dabei pro Wohnung zwischen 30'000 bis 90'000 Franken verdient. Das also im Bereich Wohnungsbau, der vom Ernst Gönner selber und auch von der Firma gern immer wieder als gemeinnützige Aktivität angestellt worden ist, wo der Bevölkerung preisgünstigen Wohnraum verschaffe. Damit die riesige Wohnungsproduktion so schnell und so gewinnträchtig hat können ablaufen, hat es natürlich einiges an Hintergrundaktivitäten gebraucht. Die beschreibt das Buch Gönnerswil, genau und anschaulich von A bis Z. Anfangen tut es bei der Baulandbeschaffung von der Firma Gönner und ihren nahestehenden Spekulanten. Das geht so, dass relativ billiges Landwirtschaftsland aufgekauft und gehortet wird. Dann werden die Gemeinden, z.B. Volkerswil, aber auch Greifensee ist z.B. so gegangen, mehr oder weniger offen, durch Bundesgerichtsentscheid z.B., aber auch mit subtileren Methoden gezwungen, das Land in die Bauzone einzuzonen, damit die Firma Gönner auf ihrem billiger gewordenen Land bauen kann. Bereits bestehende öffentliche Planungsbilder werden dabei ignoriert oder es wird dafür gesorgt, dass sie von Anfang an den Firmeninteressen entsprechen. Die Gemeinden werden durch das rasante Bevölkerungswachstum, das der Wohnungsbau nach sich zieht, gezwungen, riesige Summen für die nötigen Infrastrukturen, also z.B. Strassen, Schulhäuser, auszugeben und verschuldet sich dabei, während die Gönner AG den Profit macht, wo sie nur sehr niedrig muss verzinsen muss, versteuern, weil der Sitz von der entsprechenden Holdinggesellschaft in einem steuergünstigen Dörfli am Zugersee liegt, wo kein solches Problem hat. Damit alles reibungslos funktioniert, ist die Gönner AG auf ein Filz von wirtschaftlichen, politischen und personellen Verflechtungen angewiesen, z.B. in der Bauwirtschaft, im Immobilienhandel, im Autohandel. Beziehungen gehen aber auch zur Mikro, zur Elektrowatt, zur Bank SKA und auch in die staatlichen Planungsbüros. Man könnte noch viel aufzählen. Im Gegensatz zu den üppigen Vorteilen, die die Firma aus dem Filz zieht, stehen dann die Arbeitsverhältnisse für die Bauarbeiter in der Firma Gönner. Sie haben eine strenge, gefährliche Arbeit. Wenn etwas passiert, sind sie dank geschickter Versicherungsbestimmungen meistens selber schuld. Sie haben einen miesen Lohn und wohnen in engen, provisorischen Baracken. Nur graduell besser geht es den MieterInnen der Gönner Wohnungen. Um überhaupt eine Wohnung zu bekommen, müssen sie ein Einkommen nachweisen, das z.B. deutlich über dem liegt, wo ein Gönnerarbeiter verdient. Weil die Gemeinde vom Bevölkerungszuwachs überrumpelt worden ist, müssen die Mieterinnen weiter in Kauf nehmen, dass die Infrastrukturen schlecht sind, dass der Steuerfuss wegen der Belastung durch die neuen Infrastrukturen hoch ist und dass öffentliche Verkehrsmittel fehlen. Die genaue Beschreibung dieser Mechanismen macht den grössten Teil dieses Buches aus. Es hat dann auch noch einen kleineren Theorieteil, der sich z.B. mit der marxistischen Grundrentendiskussion befasst. Weil ich davon keine Ahnung habe, lasse ich das aus. Exemplarisch ist übrigens nicht nur der Inhalt, sondern auch die Entstehungsgeschichte von diesem Buch, die aus der legendären Nach-68er-Zeit stammt, wo ich noch in die Primarschule gegangen bin, aber an der ETH und der Uni offenbar einiges gelaufen ist, wo wissenschaftsgesellschaftskritisch betrieben worden ist und das Reden von der Revolution noch nicht ironisch gemeint war. Im Nachwort vom ehemaligen ETH-Gastdozent Jörn Janssen mit dem Titel «Lernen im Konflikt» kann man nachlesen, wie er damals an der ETH eine neue Lehr- und Lernform eingeführt hat, die auf die üblichen Hierarchien verzichtet hat, die zu der Publikation von dem Buch geführt haben, aber auch dazu, dass der Jörn Janssen wegen fachlicher Inkompetenz geschasst worden ist. Auch formal merkt man dem Buch seine nach 68er Herkunft an. Es ist zwar recht klar und mit viel Bemühungen um verständliche Erklärungen von komplizierten ökonomischen Strukturen geschrieben, aber es hat zum Teil auch den eifrigen Klassenkampf-Jargon, der heute leicht antiquiert wirkt. Bilder hat es nur am Anfang drei, allerdings aussagekräftige. Nacheinander werden die Villa von Ernst Göhner am Zugersee, ein Göhner-Block und zuletzt Fremdarbeiterbaracken für Göhner-Arbeiter bildlich vorgestellt. Aber sonst muss die Leserin auf auflockernde Bilder verzichten und sich dafür mit einem riesen Haufen von Plänen, Diagrammen und Statistiken begnügen, wo zwar viele Details drin sind, aber nicht sehr übersichtlich sind und ziemlich aufklärungshungrige Leserinnen voraussetzen. Interessant habe ich auch gefunden, dass das Buch im Vergleich zum Beispiel zum heutigen Wotz-Stil recht säck und unpolemisch geschrieben ist. Zum Beispiel heisst es konsequent immer «E Göhner AG» und nie «Göhner Mafia» oder «Bandi» oder so etwas Ähnliches. Der Spekulant Schellenberg heisst immer korrekt «Dr. A. Schellenberg». Das ist gerade alles, was sich die Autoren an sehr subtiler Ironie erlauben. Dass das Buch ein Stück weit zur Geschichte gehört, merkt man auch an gewissen sachlichen Einschätzungen, die sich aus heutiger Sicht anders präsentieren. Zum Beispiel haben die Autoren einen finanziellen Kollaps von der Gemeinde Volkerzwil prophezeit, wo die Gemeinde in Zürich würde nötig machen. Das ist nicht passiert. Volkerzwil hat heute sogar einen Steuerfuss, der unter dem zürcherischen Mittel liegt. Ob es der Zuzug von der Industrie war, wo die Gemeinde finanziell saniert hat, weiss ich nicht genau. Anders als damals ist auch, dass heute keine so riesigen Siedlungen mehr gebaut werden wie Sonnenbühl. Die optimistische Einschätzung der Autoren, dass die Leute nur aus Mangel an öffentlichen Verkehrsmitteln das Privatauto benutzen, ja praktisch gegen ihren Willen dazu gezwungen werden und sofort würden umsteigen, wenn es mehr öffentliche Verkehrsmittel gibt, sieht heute auch ein bisschen anders aus, wo ja bekannt ist, dass lange nicht alle bzw. die wenigsten Leute umsteigen, wo es auch einigermaßen zumutbar wäre. Generell dünkt es mich, dass im Autorenkollektiv 1972 der Kapitalismus klarer und durchschaubarer geschonen hat, als er mir heute erscheint. Das Schlusszitat in diesem Buch ist von Friedrich Engels. Er hat 1872 in seiner Artikelfolge zur Wohnungsfrage, ebenfalls ein Klassiker, zum Thema geschrieben. Um dieser Wohnungsnot ein Ende zu machen, gibt es nur ein Mittel: die Ausbeutung und Unterdrückung der arbeitenden Klasse durch die herrschende Klasse überhaupt zu beseitigen. Vielleicht hat der Autor von Gönnerswil das Mittel, also die Revolution, hier näher geschonen, als das den meisten Linken heute scheint. Auch wenn man dem Buch sein Alter in Mengen anmerkt, ist es doch im Wesentlichen immer noch aktuell. Die Bodenspekulation mit den bekannten Planungs-, Um- und Rückzonungsspielen, die sogenannte öffentlichen Interessen wunderbarerweise immer mit dem der Grossunternehmer zusammenfällt. Die politisch-wirtschaftliche Verflechtungen, wo wieder die öffentlichen Interessen der Privaten angeglichen werden und die erlauben, dass Gewinn zum grössten Teil niedrig oder gar nicht versteuert wird. Der Mechanismus, wo Gewinn privatisiert, während die Kosten für Infrastruktur und soziale Folgen der Öffentlichkeit aufgebürdet werden. Die Mieterselektion. All das und viel mehr funktioniert heute noch genauso gut, wenn nicht besser als 1972. Natürlich wäre es interessant zu wissen, was die Firma Göhner heute so treibt, wo im Wohnungsbau die grösste Flaute seit 50 Jahren herrscht. Ich weiss nur gerade, dass sie dran ist, die neue Börse zu bauen. Es wäre auch interessant, etwas über die heutigen Wohnungspreise und das Mieterinnenprofil vom Sonnenbühl zu wissen. Laut einem Tagi-Artikel, den ich aber nur vom Hörensagen kenne, ist die Siedlung jetzt am Verslammen.